Ich wusste nicht, dass man so viel weinen kann, wie ich in den Wochen vor und nach dem Übergang geweint habe.
Willkommen zu Chaos im Kopf, dein FSD-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Wermenhausen. Hier gibt es Geschichten von direkt oder indirekt Betroffenen und Informationen, die nützen, um gelassener mit FSD zu leben. Heute machen wir ein Experiment. Zumindest ist es die erste Episode zu dritt. Wir haben gerade am Freitagnachmittag nichts Besseres zu tun, als über Themen rund um FSD zu reden. Meine Gästin, ist das so gendergerecht, kennt FSD als Lehrerin und Pflegemutter von zwei Seiten. Über ihr Anliegen, Eltern und Lehrer besser ins Gespräch zu bringen, haben wir in der Episode C12 Eltern, Schule und FSD gesprochen. Ich begrüße Anne-Maike Südmeier.
Hallo.
Der Dritte im Bunde ist ein langjährig FSD-erfahrener Sozialarbeiter in der Kinder- und Jugendhilfe. Zuletzt haben wir in der Episode C11 die Kunst, FSD-Wohngruppen aufzubauen, eben darüber gesprochen. Ich begrüße Ralf Neier.
Guten Tag in die Runde.
Mir fällt auf, wir sind ja heute eine westfälische Runde. Anne-Maike, du bist ja in Ostwestfalen, glaube ich, beheimatet.
Mhm, ne? Genau.
Und wir beiden so in und um Münster. Ne? In dieser Folge geht es um Übergänge, die FSD-Betroffene und deren Betreuer oder Angehörige erleben. Es gibt kleine Übergänge, wie aus dem Schlaf aufwachen, am Frühstückstisch erscheinen und pünktlich in die Schule zu gehen. Heute sprechen wir aber eher über die großen einschneidenden Übergänge. FSD-Betroffene haben, wenn sie in einer Pflegefamilie oder einer Wohngruppe landen, meistens schon dramatische Übergänge erlebt. Anne-Maike, wie war das bei eurem Pflegesohn, als er zu euch kam?
Ja, als unser Pflegesohn zu uns kam, war er knapp 3 Jahre alt und hatte zuvor schon über ein halbes Jahr bei einer Bereitschaftspflegefamilie gelebt. Das heißt, er hatte schon einen ganz dramatischen Übergang hinter sich, von der leiblichen Mutter in die Bereitschaftspflegefamilie. Und der Übergang zu uns war eigentlich nicht weniger dramatisch. Die Anbahnung war damals sehr schwierig. Die Bereitschaftspflegefamilie machte es das erste Mal. Die betreuende Sachbearbeiterin hatte gerade neu angefangen und auch nicht wirklich Ahnung davon. Und wir hatten nun auch noch keine Anbahnung aktiv gestaltet. Mhm. Ich weiß noch, wie man mir immer sagte, ihr merkt das, wenn es soweit ist. Der Junge gibt euch Zeichen und dann holt ihr ihn dauerhaft zu euch. Aber wir haben nichts gemerkt. Wir waren oft da gewesen, er ist auch bei uns gewesen. Aber wir hatten nie das Gefühl, jetzt ist es soweit, jetzt möchte er zu uns.
Das klingt ein bisschen so, als würde die Verantwortung auf ihn übertragen. Das ist ja eigentlich auch zu viel Verantwortung für so ein kleines Kind.
Es mag ja sein, dass andere Kinder diese Zeichen geben. Mhm. Ich kann das nicht beurteilen. Nur wir haben keine Zeichen erfahren und entsprechend schwierig war der Übergang dann auch. Also Übergänge per se sind ja oft von starken Emotionen begleitet. Und dieses Kind wusste gar nicht, was mit ihm passiert. Er konnte das aufgrund seines Alters nicht einordnen. Er war bei uns, er wollte zurück. Es war ganz, ganz schwer.
Die Anbahnung, also als euer Pflegesohn zu euch kam, war ja offenbar holprig. Und es gibt ja dann im Laufe des jungen Lebens dann noch andere schwierige Phasen, gerade für FASD-Betroffene. Das ist so, in den Kindergarten reinzukommen oder in die Schule. Gerade FASD-Betroffene haben, selbst wenn es noch keine Diagnose gibt, haben ja Schwierigkeiten, sich in neue Situationen, mit neuen Situationen anzufreunden und neue Leute kennenzulernen. Und wie war das bei euch in dieser Phase?
Also vorweg, man sagt ja immer, dass die Menschen mit FASD große Schwierigkeiten haben, sich anzupassen. Und das haben wir bei unserem Pflegesohn auch ganz deutlich gemerkt. Ich habe jedes Mal, bevor eine neue Situation anstand oder bevor er in eine neue Umgebung kam, ganz dezidiert darauf hingewiesen, welche Schwierigkeiten er hat. Und hatte oft das Gefühl, nicht wirklich ernst genommen zu werden mit dem, was ich gesagt habe. Man hat es sich angehört und hat aber in meinen Augen wenig Rücksicht darauf genommen. Und wenn es dann Probleme gab, wenn er aggressiv reagierte, weil er einfach überfordert war, dann stand man auf der Matte. Dann hieß es, das ist ein ganz großes Problem, so kann es nicht weitergehen, Sie müssen was tun. Und da habe ich gedacht, warum hat man mich nicht von Anfang an angehört? Warum hat man das nicht ernst genommen, was ich gesagt habe? Und was sollte ich denn jetzt tun?
Also diese Übergangsphase wurde eher von dir aktiv gemanagt und weniger von den Lehrern.
Also ich würde sagen, dass sowohl Erzieher, Erzieherinnen als auch Lehrer, Lehrerinnen es eigentlich so gemacht haben, wie sie es immer machen. Aber genau das funktioniert mit Kindern mit FASD nicht.
Und ihr hattet dann ja sogar einen Schulwechsel, wenn ich das aus unserem vorherigen Podcast aus der Episode richtig erinnere.
Genau, nach einem Vierteljahr in einer Integrationsklasse war unser Pflegesohn nicht mehr beschulbar. Man sagte mir, es würde Selbst- und Fremdgefährdung vorliegen. Und wir haben ihn dann zunächst einmal aus der Schule herausgenommen. Wir haben ihn krank schreiben lassen und er hat dann nach einem Dreivierteljahr noch einmal neu angefangen an einer heilpädagogischen Waldorfschule.
Dreivierteljahr, ja, hat er die Zeit gebraucht, um da einfach wieder runterzukommen oder wie kam das
zustande? Also ehrlich gesagt war es so, dass es dort in der dortigen ersten Klasse keinen freien Platz gab.
Ach so,
und dann haben wir gemeinsam die Idee entwickelt, er fängt im Sommer neu an und so lange wurde er dann aber betreut vormittags.
Ja, aber vielleicht war das gar nicht schlecht, so eine gewisse Auszeit zu haben.
Ne? Ja, das war gut.
Um da irgendwie besser zu landen, ja.
Genau. Ich habe aber egal wo und wann und wie immer wieder das Gefühl gehabt, ich müsse für ihn Werbung machen. Ich müsse erklären, ich war immer wieder der Übersetzer, die Übersetzerin für sein Verhalten, für sein So-Sein.
Ja. Dann gab es ja eine dramatische, oder war das eine dramatische Zuspitzung in eurer Pflegefamilie?
Also das erste Mal hat man uns eigentlich, als er 7 Jahre alt war, gesagt, wir sollten uns von ihm trennen. Er hätte FASD und wäre nicht familienfähig.
Ich glaube, da hatte der noch nicht lange die Diagnose auch.
Genau.
Ne?
Und wir sind dann eigentlich immer wieder an unsere Grenzen gekommen, aber es haben es auch immer wieder geschafft.
Ja.
Und es war uns aber von Anfang an auch klar, dass die Pubertät nochmal eine besondere Phase sein würde. Und ich habe mir relativ kurz, nachdem wir ihn aufgenommen haben, gesagt, ich verzeihe mir Fehler im Umgang mit ihm, weil ich gemerkt habe, es geht gar nicht anders, als stets und ständig Fehler zu machen. Wir haben uns durchaus in den letzten Jahren häufiger damit auseinandergesetzt, können wir noch, können wir nicht mehr, schaffen wir es noch. Und wir haben es immer noch geschafft und immer wieder geschafft. Und dann war es so, dass seine, ich sag mal, kriminelle Energie immer stärker wurde. Also das An sich nehmen von fremdem Eigentum beschränkte sich nicht nur auf den häuslichen Bereich, sondern auch auf den außerhäuslichen Bereich. Und er hat leider auch eine Inselbegabung im Bereich Internet, WLAN entwickelt. Und das hat uns letztendlich das Genick gebrochen und es war dann eine Bauchentscheidung. Also ich habe vorher oft gesagt, wie merke ich es denn, dass ich nicht mehr kann? Wie merke ich das?
Ja.
Und dann stand ich eines Tages im Garten, wurde mit einer Situation konfrontiert und wusste, und jetzt sind wir am Ende, jetzt schaffen wir es nicht mehr. Und trotzdem war es so, dass wir immer gesagt haben, wir möchten keine verbrannte Erde. Und das ist uns zum Glück noch gelungen. Ich weiß nicht, ob es uns noch lange gelungen wäre, aber wir hatten keine Akutherausnahme. Das wollten wir auch auf keinen Fall.
Ja.
Das fand ich immer wieder ganz fürchterlich, wenn ich das gehört habe von anderen Pflegefamilien. Das haben wir also geschafft. Aber die Zeit zwischen der Entscheidung, wir können ihn nicht mehr ausreichend genug beschützen, wir suchen etwas anderes und der letztendlichen, ja, wie soll ich es gar sagen, Abgabe war es ja nicht, dem Übergang dann in eine Einrichtung, die war unendlich schwer. Die war ganz, ganz schwer.
Da machen wir jetzt mal einen kleinen Stopp. Wir greifen das gleich wieder auf. Aber ich wollte gerade noch mal ein bisschen was so zu Hintergründen, Pflegefamilien erzählen. Und gleich kann Ralf ein bisschen was zu stationärer Jugendhilfe erzählen, wo da eigentlich so die Unterschiede sind und wo da die Übergänge sind und vielleicht auch die Hürden. Also Pflegefamilien, also ich habe auch selber nur als Pflegevater in der Pflegefamilie mit Zwillingen, die FASD-Betroffenen sind, Erfahrung. Aber ich glaube, dass also der wichtigste Begriff und das ist die Bindung. Also irgendwie es zu schaffen, eine Bindung zu dem Kind aufzubauen, nach den ganzen schwierigen Zeiten, die die meisten ja auch schon vorher haben, und den ganzen eigentlich Brüchen und traumatischen Abbrüchen von Beziehungen und so weiter, wirklich in eine verlässliche Bindung, Beziehung auch reinzugehen. Ne? Das ist, denke ich, die Hauptarbeit von Pflegefamilien und wirklich, auch im wahrsten Sinne des Wortes Arbeit und auch mit entsprechenden Einschränkungen verbunden. Allein an volle Arbeitsstellen zu denken, ist da, glaube ich, sowieso nicht. Wenn man Pflegekinder aufnimmt und auch so Urlaube sind zum Beispiel ganz, ganz anders. Also das findet zum Teil auch nicht mehr statt, wenn ich an unseren ersten Urlaub denke, so nach anderthalb Jahren. Das hätten wir uns auch lieber sparen können. Und das heißt, man ist da im Grunde genommen mit Haut und Haaren und 24 Stunden, 7 Tage unterwegs. Kannst du, Ralf, mal ein bisschen was zur stationären Jugendhilfe und Wohngruppen sagen, wie da eigentlich so 2, 3 Aspekte, wie da der Hintergrund ist, der Beziehung?
Ja, gerne. Aus zweierlei Perspektive. Also einmal waren wir ja auch Familienanaloge, das ist ein ganz sperriges Wort, Familienanaloge Wohngruppe, wo wir ähnlich wie Familien auch zusammengelebt haben, mit dem großen Unterschied, dass wir nicht arbeiten gehen mussten und extern unser Geld verdient haben, sondern dass das, was du gerade schon gesagt hast, dass Beziehungsarbeit, Bindungsarbeit ja auch Arbeit ist, dafür wurden wir bezahlt, dass wir die Kinder in der eigenen Familie betreuen in diesem professionellen Setting. Und der zweite Teil, Wohngruppen, also inhaltlich unterscheidet sich das, was wir in der familienanalogen Situation gemacht haben, gar nicht so sehr von Pflege- oder Adoptivfamilien. Im Unterschied dazu natürlich Wohngruppen. Da sind Schichtdienstteams in aller Regel, wo Kollegen für eine begrenzte Zeit in der Wohngruppe tätig sind. Die haben dann ihre Zeitverträge, oder nicht Zeitverträge, sondern den Arbeitszeit, 8,5 Stunden oder was auch immer, halbe Stellen, ganz unterschiedlich. Das heißt, die gehen nach einer Beanspruchung auch wieder nach Hause. Das ist definitiv auch eine andere Form von Beziehung. Wie wir immer so schön sagen, ich finde die Formulierung nicht besonders gut, eine professionelle Beziehung. Das wird zum Teil sehr kritisch gesehen, dass Kinder auch da körperliche Nähe gebrauchen. Ist das korrekt? Ist das nicht korrekt? Ich kriege da immer Bauchschmerzen bei, weil ein Stück Natürlichkeit im Umgang miteinander nicht so gelebt werden kann, wie das in Pflegefamilien ist. Gleichzeitig, großer Vorteil ist, die Menschen, die dort arbeiten, gerade in den intensivpädagogischen Kontexten, sind einfach ein Stück ausgeruhter. Die haben noch einen Ausgleich und die kommen dann in aller Regel auch motivierter wieder in die Wohngruppe und können sich den Kindern mit neuer Energie stellen und sind eben nicht wie in den 24 Stunden, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr Settings in der Form so hoch belastet. Was für viele Kinder ein Vorteil ist, aber auch nicht sein muss. Also es gibt da nicht die Pauschalregelung, was ist besser oder was ist schlechter. Aber das ist sicherlich ein wesentlicher Unterschied in der Arbeit, dass die Bindung, die Beziehung eine andere ist, die Kontinuität eine andere ist, mit all den Vor- und Nachteilen, die das mit sich bringt.
Ja, so wie du schon sagst, das ist ja nicht für jedes Kind gleich, das Bedürfnis nach Nähe oder Bindung. Und jetzt haben wir es auch schon ziemlich gespoilert, wie die Geschichte weitergeht, aber da würde ich jetzt mal gerne wissen, wie das bei euch weiterging. Also es ging in eurer Pflegefamilie, war die Grenze klar erreicht für dich?
Ganz genau. Ich habe gesagt,
wo dann hin?
Wir benötigen eine Einrichtung, die unseren Pflegesohn ausreichend genug beschützen kann. Das schaffen wir nicht mehr. Ja, wo dann hin? Dann ging die große Suche los. Wir fühlten uns mit der Suche relativ alleingelassen. Wir haben letztendlich die erste Einrichtung gesucht. Ja. Wir waren dann, nachdem es viele Absagen hagelte, sehr froh, als wir eine kleine Einrichtung in Niedersachsen fanden mit erlebnispädagogischem Ansatz. Wir haben geglaubt, dass es genau das ist, was unser Pflegesohn braucht. Leider haben wir damit eine Niete gezogen und er hat nach einem halben Jahr die Einrichtung gewechselt, ist jetzt in Bielefeld in einer Einrichtung, wo wir ihn niemals hingeben wollten, weil wir gedacht haben, oh Gott, Bielefeld, die große Stadt, was oder welchen Gefahren ist er dort ausgesetzt? Ich muss aber sagen, in dem halben Jahr auf dem Lande hat er innerhalb kürzester Zeit angefangen zu rauchen, ist mit Alkohol in Berührung gekommen, mit Haschisch. Wir sind sehr schnell in der Jugendhilfe angekommen, das haben wir gemerkt. Mhm. Und haben dann aber auch die Angst vor der großen, bösen Stadt Bielefeld verloren. Und er ist jetzt in einer Einrichtung, in der ich sagen muss, dass man deutlich professioneller arbeitet als in der ersten Einrichtung. Das ist keine Einrichtung speziell für Kinder und Jugendliche mit FASD. Aber dort sind Menschen, die sagen, wir haben hier schon einige Jugendliche mit FASD, wir sind auf dem Weg. Wir sind noch nicht richtig gut, aber wir sind auf dem Weg. Und damit kann ich 1000-mal besser umgehen, als mit Menschen, die mir erzählen, sie hätten ganz viel Ahnung von FASD. Und im Alltag merke ich davon gar nichts.
Ja. In welchem Alter ist er eigentlich? In welchem Alter ist er nach Bielefeld
gekommen? Er ist jetzt 15 geworden, gerade aktuell. Und ich muss dazu sagen, natürlich hat er durch den Wechsel noch einen Übergang erlebt. Und mir sind noch sehr die Worte von Dr. Feldmann in den Ohren, unsere Kinder sollen keine Wanderpokale werden. Hm. Ich hoffe, dass das jetzt auch wirklich die Einrichtung ist, in der er bleiben kann.
Also das war ja für euch dann, also für euch als Pflegeeltern wahrscheinlich emotional sehr schwierig, da loszulassen. Und auch das nicht als Scheitern zu begreifen oder vielleicht das auch als Scheitern zu begreifen, das aber auch zuzulassen, dass das auch in Ordnung ist in dieser Phase und dass er hoffentlich in eine Umgebung kommt, die da besser für ihn geeignet ist. Wie war so dieser Prozess für euch emotional?
Also in erster Linie habe ich mich und begreife ich mich auch immer noch als Mutter, als Mama und nicht als Pflegemutter. Und als Mutter habe ich gemerkt, ist es einfach wieder die Natur, ein Kind mit 14 Jahren aus den Händen zu geben. Das passt nicht. Hm. Auf der anderen Seite haben wir deutlich gemerkt, dass wir es so nicht mehr können und dass wir es auch nicht mehr gut können. Das ist, glaube ich, auch ein ganz wesentlicher Aspekt. Pflegeeltern sind ja, glaube ich, oft geneigt, es bis über die Erschöpfung hinaus auszuhalten. Hm. Ich tue ja alles, aber auf keinen Fall gebe ich mein Kind weg. Das war für uns auch lange das Ziel.
Ganz natürlich emotional,
Genau, es geht jetzt nicht mehr, ich schaffe es nicht mehr. Und ich muss dazu sagen, wir haben von außen glücklicherweise nur Anerkennung für diesen Schritt bekommen. Mhm. Also wir haben von niemandem gehört, wie könnt ihr das nur tun? Sind wir gescheitert? Also wenn ich es so sehe, dass Scheitern bedeutet, ich erreiche das Ziel nicht, was ich eigentlich erreichen wollte, dann würde ich sagen, ja, wir sind gescheitert. Unser Ziel war es, ihn bis zum Erwachsenwerden bei uns zu behalten. Aber Scheitern muss ja nicht nur negativ sein. Ich finde, Scheitern kann auch eine Chance sein. Vielleicht sprechen wir in unserer Gesellschaft gar nicht so gerne über das Scheitern, sondern lieber über unsere Erfolge. Aber es kann eine Chance für ein neues Miteinander sein. Ich habe vor einigen Wochen unseren Pflegesohn gefragt, du, wie ist das, wenn du jetzt darüber nachdenkst? Bist du sehr traurig? Würdest du lieber wieder bei uns leben? Und da sagte er, ach Mama, manchmal würde ich schon gern wieder bei euch leben. Aber dann hätten wir wieder so viel Streit. Ich glaube, es ist besser so. Mhm. Und da habe ich gedacht, wie schön, dass er das so empfinden kann. Das kann er sicher nicht immer so empfinden. Ich habe auch Situationen erlebt, in denen er sagte, Mama, ich möchte wieder zu euch ziehen. Das zerbricht einem als Mutter natürlich das Herz. Das sage ich ganz ehrlich. Das ist ganz, ganz schwer, dann selber nicht anzufangen zu weinen und gleichzeitig noch stark für ihn zu sein. Aber der Übergang in eine Einrichtung hat auch neue Möglichkeiten eröffnet. Also wir können jetzt nach einem Dreivierteljahr wirklich sagen, wir verbringen schöne Zeit zusammen. Das haben wir uns übrigens von Anfang an eingebildet. Ja. Es hat in den ersten Monaten überhaupt nicht funktioniert.
Ja. Ist es euch gelungen, wie auch die Trauer zuzulassen?
Ja. Mhm. Ich wusste nicht, dass man so viel weinen kann, wie ich in den Wochen vor und nach dem Übergang geweint habe. Doch, das konnten wir wirklich. Mhm. Und das kann ich auch jetzt noch. Also ich bin auch jetzt noch manchmal traurig darüber, ganz klar.
Das ist vielleicht manchmal auch so für die Kinder mit, irgendwie auch, dass die loszulassen auch.
Es ist auch so, dass wir ja zwei Kinder haben. Wir haben noch eine Adoptivtochter und ich habe auch oft das Gefühl gehabt, ihn gebe ich weg und sie behalte ich. Also auch das war leicht für uns. Mhm. Aber sie sagte vor einigen Tagen zu mir, Mama, ich habe jetzt endlich wieder einen Rückzugsort, nämlich mein Zimmer. Das hat sie vor lange Zeit nicht gehabt. Mhm.
Ja, ich erinnere mich gerade bei dem Stichwort Scheitern noch an einen Podcast, habe ich jetzt schon länger nicht gehört. Ich weiß auch gar nicht mehr, ob es den noch gibt. Ist eigentlich im Wirtschaftsbereich angesiedelt und es geht um Scheitern in der Wirtschaft, also mit Unternehmen. Und der nannte sich Falling Forward, also nach vorne fallen. Das finde ich auch ein ganz gutes Bild. Ja. Also zwar fallen, aber auch nach vorne und in eine neue Situation fallen, ne?
Ich glaube, ganz wesentlich bei so einem Übergang ist die professionelle Begleitung. Die haben wir leider nicht gehabt. Ich habe lediglich ein paar Stunden Supervision beim LWL herauskämpfen können. Da bin ich auch sehr froh drum, dass man mir das zugestanden hat. Aber ich weiß, dass Ralf mir einmal erzählt hat, wie er im Euladus-Wirk den Übergang gestaltet. Und das hat mich fasziniert, sodass das Kind nicht abrupt von der Pflegefamilie in die Einrichtung wechselt.
Ja, vielleicht kannst du da noch ein paar Takte zu sagen, Ralf, wie kann man diesen Übergang gestalten?
Scheitern ist letztlich ein großes Thema. Wir haben uns lange darüber geärgert, dass wir als Jugendhilfe viel zu spät ins Boot kommen und im Sinne der Kinder eigentlich die guten Momente uns wünschen, dass sie dann gehen können und gehen dürfen. Und so aus meiner, ich würde das nochmal eben kurz aufgreifen, aus meiner lösungsorientierten Ausbildung, da gab es auch keine Rückfälle, sondern nur Vorfälle. Das geht so in die Richtung, was du gerade schon gesagt hast. Also eben eher zu gucken, wenn wir in so einer Sackgasse sind, wo es nicht mehr weitergeht, wie können wir uns neu orientieren? Und wir haben das Euladus-Werk angefangen, aber auch jetzt im Vinzenz-Werk ein ganzes Stück übernommen, dass wir versuchen sehr frühzeitig eigentlich Kinder kennenzulernen, die zu uns passen, dass wir diesen Übergang eben deutlich besser gestalten können. Das heißt, wenn wir in den Wohngruppen merken, da in absehbarer Zeit wird ein Platz frei und wir suchen dafür ein neues Kind, dass wir dann schon Kinder kennen, dass wir schon Familien kennengelernt haben, die sagen, bei uns lebt ein Kind und das ist unklar, ob wir das ewig betreuen können. Welche Alternativen gibt es denn dann, sodass wir schon mal Kind, Ressourcen des Kindes, Ressourcen der Familie kennenlernen? Und wenn dann klar wird, da wird ein Platz frei, dass wir dann auch mal in Kontakt treten können und mit der Familie besprechen können, ne, in 3 Monaten wird da ein Platz frei, können Sie sich vorstellen, diesen Weg dann zu gehen, sodass wir Kinder nicht aus verbrannter Erde übernehmen müssen. Das ist nämlich immer ganz schwer, auch in intensivpädagogischen Kontexten, dass die Kids dann bei uns ankommen. Die sind so voller Stress und so voller Verlust, so voller Frust über, das haben die nun mal alles. Und das ist ja auch völlig natürlich, so dass wir trotz allem auch Schwierigkeiten, trotz intensivpädagogischer Arbeit, ja, haben so ganz platt den Fuß an den Boden zu bekommen bei diesen Kindern und den Kindern den Eindruck zu vermitteln, dass wir uns schon in irgendeiner Weise unterscheiden und dass wir uns einen neuen Start wünschen. Das glauben die uns einfach gar nicht. Und das finde ich auch völlig in Ordnung aus Sicht der Kinder. Warum sollen die uns glauben? Wir sind faktisch erstmal nur weitere Erwachsene. Also dies gut vorzubereiten, gibt uns die Möglichkeit, viel mehr der Ressourcen der Kinder aufzufangen und den Rucksack, den die ansonsten haben, mit schweren Ziegelsteinen drin, eher mit Ressourcen zu füllen. Also irgendwie den Zeitpunkt so zu wählen, dass Pflegeeltern, Adoptiveltern oder letztlich auch andere Wohngruppen, das gibt's ja auch in ohne Ende, die Kinder auch gut auf den Weg bringen können in die Settings, die wir dann intensivpädagogisch anbieten. Da ist aber noch nicht jeder, also bei weitem nicht jeder, weil es ist in der Arbeit der Kollegen in den Jugendämtern viel üblicher, in den Krisen zu handeln, als in den Zeiten, wo es gut läuft. Und das setzt eine Vorarbeit voraus. Also das setzt auch voraus, klar zu haben, die Zeiten, die man ja eigentlich genießt, wenn es einem gut geht, es den Kindern gut geht, das sind nicht die Zeiten, wo man Abschied nehmen möchte und wo man auch nicht gut Abschied nehmen kann. Aber das braucht Vorbereitung. Das braucht Vorbereitung auf Trauer. Das braucht Vorbereitung auf, ist das Scheitern? Wie kann man sowas gestalten? Das ist auch immer sehr individuell. Aber ich bin in den Situationen, wo uns das gelungen ist, alle mitzunehmen, Jugendamt, wirtschaftliche Jugendhilfe, von einem Tag auf den nächsten wird das um 500% teurer. Das sind alles Sachen, die muss man im Vorfeld klären. Aber da sind viele auf dem Weg, das finde ich sehr gut. Im Vinzenzwerk haben wir inzwischen viele Anfragen, wo es genau um so eine Perspektive geht. Also langfristiger zu planen und nicht mehr aus Krise herauszuholen.
Ja, danke, Ralf. Wir kommen jetzt auch schon zur Abschlussfrage, bevor uns hier die Aufnahmesoftware rausschmeißt. Ganz kurz, heute ein bisschen anders. Meine Bitte eben um kurze Antwort. Was hast du von FASD-Betroffenen über das Scheitern gelernt? Vielleicht kannst du anfangen, Ralf.
Über mein eigenes Scheitern habe ich gelernt, dass vor allen Dingen Janine, von der habe ich schon öfter erzählt, ein unheimliches Herz hat zu verzeihen und dass das Scheitern von ihr ganz anders bewertet wird als von mir selber. Da bin ich selber sehr viel selbstkritischer. Und dieses Verzeihen anzunehmen, das, was Anne-Maike eben auch schon mal gesagt hat, wir haben viele Fehler gemacht und ich glaube, wir tun das auch immer noch. Das auch zu akzeptieren, dass mir Menschen verzeihen und diesen Level nicht zu hoch zu hängen, das war sehr entlastend und macht Mut, weiterzumachen und weiter auch Fehler zu machen.
Ja, danke. Anne-Maike, was hast du von FASD-Betroffenen über das Scheitern gelernt?
Also zunächst einmal, dass es viele Kinder mit FASD gibt, die in ihrem kurzen Leben schon viel, viel häufiger gescheitert sind, als ich in meinem langen Leben. Und das macht mich, wenn ich mir das vor Augen führe, immer so ein wenig demütig. Und ich blicke zu diesen Kindern hinauf, die schon so viele Situationen des Scheiterns gemeistert haben und trotzdem noch lachen können. Das bewundere ich. Und darüber hinaus geht es mir ähnlich wie Ralf, dass es mich beeindruckt, wie diese Menschen verzeihen können und wie sie bereit sind, jeden Tag neu anzufangen.
Ja, danke schön. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Links und weitere Infos findest du in den Shownotes zu dieser Episode. Chaos im Kopf, ein Wort.info / C16. Chaos im Kopf.info / C16. Falls du es nicht schon getan hast, trage dich in die E-Mail-Liste ein. Das kannst du auch direkt unter chaosimkopf.info tun. Danke für deine Aufmerksamkeit und danke an euch, Anne-Maike und Ralf, für dieses Gespräch. Es war mir eine Freude.
Gerne.
Von mir auch. Es hat mal wieder Spaß gemacht.